NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Januar 1715. Der Todestag des französischen Theologen und Schriftstellers François Fenelon.
Mein Gott ist mein Richter, aber ich liebe ihn weit mehr, als dass ich ihn fürchte.
François de Salignac de la Motte Fenelon hat es bald hinter sich. Die letzte Ölung ist dem Erzbischof von Cambrai erteilt. Seine Botschaften an die Nachwelt notiert ein Geistlicher am Sterbebett.
Ich empfand nie etwas anderes als Gehorsam vor der Kirche und Abscheu vor den Neuheiten, die man mir unterstellte. Immer fühlte ich für den König die inbrünstigste Dankbarkeit, den tiefsten Respekt und die unverbrüchlichste Zuneigung.
Bücklinge in alle Richtungen. Bücklinge, die verwundern, denn François Fenelon hat es sogar geschafft, den Papst in Rom gegen sich aufzubringen. Mehr noch, hat ihn Ludwig XIV., der Sonnenkönig, etwa nur aus Lust und Laune vom Hof in Versailles verbannt? Versucht hier der sterbende François Fenelon im letzten Moment seine Vergangenheit schönzureden?
Er stammt aus dem verarmten Adel des Périgord. Über sein Studium im südfranzösischen Cahors wissen wir sehr wenig. Anschließend ist er nach Paris gezogen, wo er Familie hatte. Ein Onkel stand der Genossenschaft des heiligen Sulpicius nahe, die in der Priesterausbildung sehr aktiv war.
Dr. François Trémoulière von der Universität Paris-West.
In diesem Milieu ist Fenelon mit immer mehr Verantwortung betraut worden. So kümmerte er sich als Superior der Nouvelle Catholique um die Mädchenbildung, um junge Protestantinnen, die zum Katholizismus konvertieren wollten.
Mit seiner Bekehrungsarbeit legte François Fenelon den Grundstein für eine ungewöhnliche Karriere. Sein pädagogischer Ansatz gründete nicht auf der harten, autoritären Hand. Im Gegenteil. Viele Jahrzehnte vor Rousseau plädierte er für den empfindsamen, zurückhaltend agierenden Lehrer, gerade bei der Erziehung kleiner Kinder.
Ein kindliches Gehirn ist wie eine im Zug stehende Kerze. Das Licht flattert ständig. In Erwartung der Festigung der kindlichen Organe muss man diese deshalb äußerst schonend behandeln,
forderte Fenelon. Seine Empfehlung für den Umgang mit dem heranwachsenden Kind:
Antworten Sie sofort auf seine Fragen und lassen Sie es nach Belieben weitere stellen. Schüren Sie nur seine Neugier und reichern Sie sein Gedächtnis mit gutem Material an.
Vom guten Ruf des feinsinnigen Theologen erfuhr auch Ludwig XIV. Er betraute François Fenelon mit der Erziehung seines 10-jährigen Enkels Louis, der erster Anwärter auf den Thron Frankreichs war.
Il avait pour mission l'instruction du prince.
Er hatte die Mission, den Prinzen zu unterrichten. Das ist eine politische Aufgabe. Indem er dem Prinzen bestimmte Botschaften vermittelte, konnte er darauf hoffen, unmittelbar Einfluss auf das Öffentliche loszunehmen.
Der Thronerbe galt als schwieriger Charakter, verschlossen, arrogant, nervös, mit Neigung zu Wutausbrüchen. Unter der Anleitung seines gütig heiteren Erziehers, der auch das Spielen als Lernhilfe betrachtete, entwickelte er sich zu einem umsichtigen jungen Mann. Am Hof von Versailles war Fenelon in aller Munde.
Er war mager, hochgewachsen, bleich, mit einer großen Nase, Augen, aus denen der Geist und das Feuer wie ein Wasserfall hervorsprangen.
Erzählte der Herzog von Saint-Simon in seinen Memoiren:
Seine Physiognomie offenbarte ebenso viel Würde wie Schämerei. Sie verriet den Gelehrten, den Bischof wie den Standesherrn. Es bedurfte einer Anstrengung, um die Blicke von ihm abzuwenden. Und bei alledem war er ein Mann, der niemals klüger sein wollte als jene, mit denen er sprach.
Heute weiß man, was Richelieu im 17. Jahrhundert war, hätte Fenelon im 18. werden können, ein Geistlicher im Zentrum der Macht. Doch mit seiner polemischen Direktheit verscherzte er sich einige Sympathien. So warnte er 1693 den Sonnenkönig in einem Brief vor dessen Beichtvater.
Sie sind der Einzige in Frankreich, Majestät, der nicht mitbekommt, dass der Père de Lachaise von nichts eine Ahnung hat, dass ihm Weitsicht fehlt und sein Geist ungehobelt ist. Sie aber haben aus einem Mönch einen Staatsminister gemacht. Das ist ein Blinder, der einen anderen Blinden führt. Und sie werden beide, wie schon Jesus Christus sagte, in dieselbe Grube fallen.
Historiker bezweifeln heute, dass der Brief an Ludwig XIV. Seinen Adressaten wirklich erreichte. Denn sonst hätte Fénelon die Bastille, das berühmt-berüchtigte Pariser Gefängnis, wahrscheinlich von innen kennengelernt. In seiner Wutschrift attackierte er den Sonnenkönig sogar direkt.
Eure Völker, die ihr lieben müsstet wie Kinder, sterben an Hunger. Ihr liebt Gott überhaupt nicht. Ihr liebt nur Ruhm und Bequemlichkeit, als wärt ihr der Gott der Erde und alles andere nur deshalb erschaffen, um euch geopfert zu werden.
Moral war François Fénelon wichtiger als politischer Einfluss. Das zeigte sich auch in seiner Befürwortung des Quietismus, einer Lehre, die in der reinen Liebe zu Gott die christliche Vollkommenheit suchte.
Das Ich, über das ich so häufig mit Ihnen gesprochen habe, ist immer noch ein Götzenbild, das Sie bis heute nicht zerbrochen haben,
schrieb er an Madame de Maintenon, die zweite Gemahlin von Ludwig XIV.
Sie wollen Gott erstreben aus ganzem Herzen, aber nicht durch den Verlust Ihres Ichs. Im Gegenteil, Sie suchen Ihr Ich in Gott.
Selbstlosigkeit war für die Quietisten das höchste Ziel. Damit setzten sie all jene Kirchenoberen, die Machtpolitik betrieben, auf die Anklagebank. Die aber wussten sich zu wehren. Auch Fénelon geriet in ihre Schusslinie. Denn er verteidigte im sogenannten Quietismusstreit die als ketzerisch geltenden Lehren der Madame de Guyon. Er versuchte nachzuweisen, dass ihre Deutungen auf den Lehren anerkannter Heiliger beruhten. Damit brachte er den Papst gegen sich auf, François Trémoulière.
Fénelon wurde von Rom verurteilt für sein Buch »Erläuterung der Maximen der Heiligen über das innere Leben«. Denn diese Heiligen, deren Auslegungen ihr einen annehmbaren Sinn geben wollte, gehörten zu den Mystikern. Und die Mystik war Ende des 17. Jahrhunderts im katholischen Raum zu einem Problem geworden.
Der Papst beanstandete 23 Sätze und verbot Fénelons Buch. Der Verurteilte reagierte prompt.
Fénelon war gerade im Begriff, auf die Kanzel zu steigen. Er verzichtete auf die Predigt, die er vorbereitet hatte, und sprach stattdessen über die Unterwerfung, die man der Kirche schuldet.
Berichtete der Herzog von Saint-Simon,
Fénelon widerrief alle Lehrmeinungen, die er in seinem Buch vertreten hatte, und schloss seine Predigt ab mit der Erklärung seines völligen Einverständnisses und seiner bedingungslosen Unterwerfung unter das soeben vom Papst verkündete Urteil.
Mit diesem Kniefall vor dem Papst war Fénelon innerkirchlich rehabilitiert. Doch drohte bald neuer Ärger. Jahre zuvor hatte er, ausschließlich für die Erziehung des jungen Prinzen, pädagogische Texte verfasst, zum Beispiel Fabeln oder Totengespräche zwischen Berühmtheiten im Schattenreich. Der umfangreichste Text, die Abenteuer des Telemach, eine Fortsetzung des vierten Buchs der Odyssee von Homer, wurde 1699 im Ausland gedruckt und kam unter der Hand auch nach Frankreich.
Wir können immer noch nicht genau die Rolle erklären, die er dabei gespielt hat. Das Buch war anonym erschienen, ein paar Wochen nach seiner Verurteilung durch Rom. Es hatte ungeheuer schnell Erfolg, zum Teil wegen des Skandals, denn man erriet schnell den Autor. Die Abenteuer des Telemach wurden als Schlüsselroman gelesen. Telemach war der Thronanwärter. Man identifizierte die Guten und die Bösen. Und so machte man daraus ein politisches Buch, einen Schlüsselroman, der eine gegenwärtige Situation beschreibt.
Wenn die Fürsten immer nur das süße Gift der Glückseligkeit genossen haben, so halten sie sich für Götter und verlangen, dass sich die Berge ebnen, um ihre Wünsche zu befriedigen.
Erklärt die Figur des Mentor, dem Telemach, im 24. Buch,
die Menschen haben für sie keinen Wert und die ganze Natur soll ihren Launen unterworfen sein. Wenn sie von Widerwärtigkeiten hören, wissen sie nicht, was das ist. Es ist für sie nur ein Traum. Haben sie doch niemals den Unterschied zwischen Gutem und Bösem erkannt?
In seinem Reise- und Bildungsroman stellte Fénelon einen selbstverliebten, verschwenderischen, kriegsversessenen König bloß. Die Ähnlichkeit mit Ludwig XIV. War unübersehbar. Gleichzeitig vermittelten die Abenteuer des Telemach ein Gegenbild, das Ideal eines weisen, eines friedliebenden Königtums.
Dans le Télémaque, il y a une vision de la royauté, une idée d'une sorte de réforme.
Im Télémaque gibt es eine Vorstellung vom Königtum, die auf gewisse Reformen im Inneren abzielt. Wieder den Dünkel, wieder die Ambition. Es gibt da eine ganze Moral der Macht. Und die hat im 18. Jahrhundert die Opposition gegen die Monarchie genährt. Selbst wenn das nie Fénelons Absicht war. Die Monarchie erschien ihm als die zwingend gebotene Regierungsform. Daran besteht kein Zweifel.
La monarchie pour lui, c'était le régime qui s'imposait, enfin, pas de doute.
Ludwig XIV. Hatte Fénelon schon im Quietismusstreit hart kritisiert. Jetzt aber war das Maß endgültig voll. Er verbannte ihn in seine Diözese im nordfranzösischen Cambrai, fernab von Hof und Hauptstadt. Doch vergrub sich François Fénelon keineswegs in der Einsamkeit des theologischen Denkers. Rückhalt erhielt er sogar vom 19-jährigen Thronanwärter, der ihm in einem geheimen Brief seine tiefe Freundschaft bekundete. Auch in der Öffentlichkeit konnte Fénelon sein angeschlagenes Ansehen rasch wieder festigen.
Die vielen Menschen, die der Erzbischof in Cambrai empfing, die Menge jener, die er beherbergte, die Obhut, die er den Kranken und Verwundeten angedeihen ließ, hatten ihm die Zuneigung und Liebe der Truppen gewonnen.
So der Herzog von Saint-Simon.
Die Offiziere wohnten oft mehrere Monate hintereinander bis zu ihrer Genesung in seinem Haus. Es ist unglaublich, wie sehr er das Idol der Armee wurde und welche Geltung sein Name in Hofkreisen hatte.
Tragisch nur, dass der von ihm erzogene Thronanwärter vor seinem Großvater, dem Sonnenkönig, starb. Unter dem jungen Louis hätte Fénelon zweifellos auf höchster Ebene mitreden können. So aber erntete er nur noch in einem Punkt Sympathien aus Versailles für seine harsche Ablehnung des Jansenismus. Diese von Cornelius Jansen geprägte katholische Glaubensrichtung vertrat in der Gnadenlehre eine abweichende Haltung. Der Pariser Fénelon-Spezialist François Trémoulière.
Am Ende der Regierungszeit näherten sich Fénelon und Ludwig XIV. Wieder an, denn Fénelon galt als der schärfste Anti-Jansenist, als jemand, der in der Lage war, in diesem Punkt eine Verbindung zwischen Frankreich und Rom herzustellen.
War aus dem Theologen und sanften Erzieher im Alter doch noch ein verkappter Religionsfanatiker geworden? Der Verfolgung der Jansenisten leistete Fénelon jedenfalls Vorschub. Er starb 8 Monate vor dem Sonnenkönig in Cambrai. Dank seiner Abenteuer des Télémaque ließ der Nachruhm aber nicht lange auf sich warten. Die französischen Aufklärer des 18. Jahrhunderts erhoben François Fénelon zum Wegbereiter ihrer Ideen, auch wenn ihm selbst das in vielen Punkten missfallen hätte.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an François Fénelon, der heute vor 300 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.